Erstmal was zu meiner Person, für die, die mich noch nicht kennen. Also ich bin Jannis, ich bin 20 Jahre alt und aus der Gemeinde in Pforzheim. Und ich freue mich sehr, wieder hier sein zu dürfen in Tuningen. Ich bin jetzt das 6. Mal hier, wenn Corona nicht wäre. Also Jugendbibeltage 2017 war ich das erste Mal hier. Und wenn man so durchguckt, sieht man immer noch sehr viele Leute, die 2017 schon hier waren, immer noch hier. Und das freut mich echt, dass wir zusammen Gott dienen können. Das ist immer was ganz Schönes, sich hier wieder zu sehen, auch neue Leute kennenzulernen, neue Kinder Gottes, die auch alle dasselbe Ziel haben und alle in demselben Ziel auch nachjagen. Lasst uns zusammen die Bibeln aufschlagen und zur Einleitung Lukas Kapitel 14, 25 bis 33 lesen. Lukas 14, 25 bis 33 und der Abschnitt ist bei mir überschrieben mit die Kosten wahrer Jüngerschaft. Es gingen aber große Menschenmengen mit ihm und er wandte sich um und sprach zu ihnen, wenn jemand zu mir kommt und nicht sein Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern, auch dazu sein eigenes Leben hasst, der kann nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Wer ist aber unter euch, der einen Turm bauen will und sich nicht zuvor hinsetzt und die Kosten überschlägt, ob er genug Geld hat, um es auszuführen, damit nicht, wenn er den Grund gelegt hat und es nicht ausführen kann, alle, die es sehen, anfangen, über ihn zu spotten und sagen, dieser Mensch fing an zu bauen und kann es nicht ausführen. Oder welcher König, der ausziehen will, um gegen einen anderen König Krieg zu führen, setzt sich nicht zuvor hin und überlegt, ob er mit dem mit 10.000 begegnen kann, der mit 20.000 gegen ihn kommt. Wenn nicht, dann schickt er, wenn er an jener noch fern ist, eine Gesandtschaft und bittet um Frieden. So kann auch keiner von euch, der nicht allem absagt, was er hat, mein Jünger sein. Im letzten Vers, also im Vers 33, da sagt dann Jesus, der nicht allem absagt, der kann nicht mein Jünger sein. Und allem absagen, das ist schon viel. Und deswegen wollen wir in dieser Andacht eine Frage betrachten, die ich mir persönlich oft gestellt habe. Und ich denke, die wir uns alle mindestens schon einmal gestellt haben oder uns immer noch stellen. Und zwar die Frage, lohnt sich die Nachfolge? Also lohnt es sich, Jesus nachzufolgen? Und um diese Frage zu betrachten, wollen wir dann drei Unterthemen uns anschauen. Erstmal schauen wir, ab wann lohnt sich etwas. Dann gucken wir uns unsere Kosten und dann den Erlös an. Ab wann lohnt sich etwas? Ich lerne gerne mit Beispielen, eher weniger mit der Theorie. Und deswegen wollen wir mal ein Beispiel dazu machen. Also wir haben einen Fahrradhändler zum Beispiel, F nennen wir ihn. Der will ein neues Fahrrad produzieren und verkaufen. Und insgesamt ergeben sich für ihn dann Kosten in Höhe von 1.000 Euro. Und wenn er jetzt wirtschaftlich handeln will, was ja jeder will, muss er dieses für mehr am Markt anbieten. Also zum Beispiel für 1.250 Euro. Und wenn er es dann verkauft, hat er 250 Euro Gewinn gemacht. Es hat sich also gelohnt. Verkauft er das Fahrrad aber nur für 800 Euro, hat er Verlust gemacht, da die Kosten halt den Lohn übersteigen. Und es hat sich damit nicht gelohnt. Was können wir aus diesem ganz einfachen Beispiel für uns mitnehmen? Wenn der Lohn niedriger ist als die Kosten, dann lohnt sich der Betrieb nicht und wird in der Folge eingestellt. Und genauso fällt sich das bei uns in der Nachfolge. Wenn der Lohn niedriger wäre als die Kosten, die wir hierfür haben, lohnt sich die Nachfolge nicht. Dann können wir das auch direkt sein lassen. Deswegen müssen wir ganz genau gucken und uns vor Augen führen, was erwartet uns für Kosten, was ergeben sich für uns für Kosten und welchen Lohn bekommen wir dafür. Und das wollen wir jetzt in Kürze gemeinsam betrachten. Und bei den Kosten, die wir uns jetzt anschauen, da beschränken wir uns jetzt nur auf zwei Kostenpunkte. Ich denke, sonst würden wir den zeitlichen Rahmen sprengen. Ich habe nur eine gewisse Zeit. Und lasst uns für den ersten Punkt 2. Korinther 6 aufschlagen. 2. Korinther 6, die Verse 14 bis 17. Und da steht, zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen, denn was hat die Gerechtigkeit mit der Gesetzlosigkeit zu schaffen? Welche Gemeinschaft hat das Licht mit der Finsternis? Und wie stimmt Christus mit Belial überein? Oder was hat der Gläubige mit den Ungläubigen gemeinsam? Welchen Zusammenhang hat der Tempel Gottes mit den Götzen? Denn ihr seid der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott spricht. Ich will unter ihnen wohnen und unter ihnen leben und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Darum geht aus ihrer Mitte und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an, dann will ich euch annehmen. Der erste Kostenpunkt, den ich daraus herausgearbeitet habe, der mir sehr wichtig wurde, ist, Es kostet uns weltliche Freundschaften. Alex hat das am Freitag schon so angedeutet. Jemand, der in ein Fußballcamp geht, der trainiert nur noch, der geht nach der Schule direkt ins Fußballcamp, trainiert, spielt Fußball. Und oft kostet es ihm Freundschaften, weil er andere Interessen hat, wie die, die normal mit ihm zur Schule gehen. Er hat keine Zeit mehr für seine alten Freunde zum Beispiel. Und wenn er immer mit ihnen was machen würde, würde es ihm wahrscheinlich die Karriere kosten, weil er dann freitagabends was mit denen machen würde oder samstags und dann halt nicht zum Spiel kann oder sonst etwas. Und wie war das bei mir? Ich habe mich 2017 bei den Jugendbibeltagen bekehrt hier. Da stand ich zwischen der 10. und der 11. Klasse, also in den Sommerferien. Und ich kam in die 11. Klasse zurück und obwohl ich ein eher extrovertierter, offener Mensch bin, hatte ich echt Probleme in der Schule, vor allem über meinen Glauben zu reden. Ich glaube, Dani war das gestern, der das gesagt hat. So im Studium fing das dann an, dass man dann langsam damit so zurechtkam. Und das heißt, ich kam jetzt nicht in die 11. zurück und sagte so, ey, ich bin jetzt Christ, ich habe mich bekehrt, ich will nichts mehr mit euch zu tun haben, ich kann nichts mehr mit euch zu tun haben. Und ich habe da überhaupt nichts direkt gesagt, aber es hat keine 4 Wochen gedauert, da hat sich mein Freundeskreis komplett umgebaut. Das lag einfach daran, dass ich zu den Einladungen, zu denen ich dann wieder von meinen alten Freunden aus der 10. eingeladen wurde, abgesagt habe, weil ich wusste ja, was mich erwartet. Ich wusste, was auf mich zukommt. Ich wusste, dass es nicht richtig ist. Ich habe anders geredet und die haben einfach gemerkt, das passt nicht. Und das hat mir wirklich gute Freundschaften gekostet, meine 2 besten Freunde zu dem Zeitpunkt. Mit denen hatte ich danach nichts mehr zu tun. Und ich glaube, das geht nicht nur mir so. Ich glaube, nicht nur ich habe das so erfahren. Ich glaube, viele, die gute Freundschaften hatten mit Nicht-Christen und sich dann bekehrt haben, haben dann sich entscheiden müssen, beziehungsweise oft nicht mal selbst sich entscheiden müssen, sondern die Entscheidung der anderen hinnehmen müssen, dass die andere Seite diese Freundschaft kündigt. Und dass es so eigentlich normal ist, das sagt Jesus in Matthäus 10, Verse 22, da sagt er, und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen. Hass selber habe ich jetzt in Deutschland, glaube ich, noch nicht erlebt, also ich persönlich noch nie. Und ich glaube, das ist auch eher unüblich, dass man in Deutschland für seinen Glauben gehasst wird, Gott sei Dank. Aber ich glaube, man kann hier dieses Hass eher mit so nichts mehr zu tun haben wollen ersetzen, weil wir einfach nicht mehr der weltlichen Norm entsprechen. Also wir sind nicht mehr so, wie es der Zeitgeist vorschreibt, der Zeitgeist will. Also so viel zum ersten Punkt, es kostet uns weltliche Freundschaften. In Römer 7, die Verse 22 und 23, da können wir den nächsten Punkt rauslesen. Und da sagt Paulus, denn ich habe Freude am Gesetz Gottes nach dem inwendigen Menschen, ich erkenne aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz in meinem Gemüt widerstrebt und mich gefangen nimmt im Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Und Paulus beschreibt hier einen Kampf in sich. Er hat einmal den inwendigen Menschen, den äußeren Menschen und das kämpft gegeneinander. Das heißt, dieser Kostenpunkt, den habe ich überschrieben mit Kampf. Und Nico hat das ja gestern schon im Gottesdienst detailliert ausgeführt. Und ich glaube, ab dem Zeitpunkt der Bekehrung, da beginnt ein Kampf zwischen alt und neu. Ab dem Zeitpunkt, wo wir uns bekehren und Jesus zuwenden, da fangen wir erst an zu realisieren, was falsch ist und was richtig ist. Und ab dem Zeitpunkt wollen wir das Falsche nicht mehr tun und wir kämpfen dagegen an. Vor der Bekehrung gab es das nicht, da haben wir einfach das getan, wie wir geprägt sind, was in unserer Natur liegt. Und ab dem Zeitpunkt der Bekehrung wollen wir als unsere neue Natur Jesus nachfolgen, Gott verherrlichen. Aber das Alte ist auch noch da und kämpft gegen das Neue an. Und je nachdem, was vorher war, sogenannte Altlasten, nenne ich es mal, die sind da und mit denen wird man zu kämpfen haben. Wir haben am Samstag noch von Süchten gehört. Die sind da und man wird kämpfen müssen. Und Paulus sagt in Galater 5, 16 bis 18, da stehen ja die Früchte des Geistes und des Fleisches, aber vorher beschreibt er auch wieder diesen Kampf. Ich sage aber, lebt im Geist, dann werdet ihr den Begierden des Fleisches nicht nachgeben, denn das Fleisch kämpft gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch und dieselben sind gegeneinander, sodass ihr nicht tut, was ihr wollt. Regiert euch aber der Geist, dann seid ihr nicht unter dem Gesetz. Der Kampf ist absolut präsent und ab der Nachfolge wird man einen Kampf haben, den man aus eigener Kraft überhaupt nicht gewinnen kann. Und ich glaube, Jesus sagt ja, der nimmt sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Und ich glaube genau, das ist auch unter anderem damit gemeint, dass wir einfach einen Kampf führen müssen. Kampf haben heißt auch zu verzichten, wie wir das von Arnold gehört haben am Samstag, reinzuleben. das ist alles Kampf. Oder Alex hat am Freitag gesagt, es kostet hartes Training, Aufopferung, Anstrengung, in der Nachfolge zu stehen. Das sind alles Punkte, die uns bewusst sein müssen, wenn wir Gott dienen. Und ich glaube, die sind uns bewusst, wenn wir gerade in der Nachfolge auch stehen. Und wir haben gerade zwei Punkte betrachtet, die, glaube ich, für sich, wenn die so für sich stehen, da denkt man sich so, ey, warum soll man das machen? Weil, also erstmal, jeder strebt nach Frieden, warum soll man im Kampf stehen wollen? Und meine Freunde, die will ich eigentlich auch behalten. Also warum sollte sich das lohnen, diese Kosten einzugehen? Und gestern hat Nico noch gesagt, die Leiden, also die Kosten, die stehen in keinem Verhältnis zu der Herrlichkeit. Und warum ist das so? Also wo steht das? Und das sieht man in Matthäus 19, da fragt genau Petrus das nämlich auch. Matthäus 19, 27 bis 29. Da ist der Abschnitt überschrieben vom Lohn der Nachfolge. Da antwortete ihm Petrus, sieh, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was bekommen wir dafür? Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet in der Wiedergeburt, wenn der Menschensohn auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen wird, auch auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Und wer Häuser, Brüder, Schwestern, Vater, Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meines Namens willen, der wird es 100-fach wiederbekommen und das ewige Leben empfangen. Ein 100-facher Lohn, also das ist ein gewaltiger Lohn. In der Wirtschaft würde man von einer unglaublichen Marge sprechen. Wenn wir zu unserem Fahrradhändler nochmal zurückgehen, der hatte Kosten von 1.000 Euro und der verkauft das Fahrrad jetzt für 100.000 Euro für einen 100-fachen Lohn. Das wäre also für unsere Verhältnisse übertrieben viel. Und genau das ist der Lohn, der uns erwartet. In Lukas 18, Vers 30, das ist die Parallelstelle dazu im anderen Evangelium, da sagt Jesus, es ist niemand, der nicht ein Vielfaches bekommt, schon in dieser Zeit und dann in der zukünftigen Welt das ewige Leben. Wir bekommen schon in dieser Welt unsere Belohnung und im ewigen Leben, da kommen wir dann noch die zusätzliche Belohnung. Also der Lohn erwartet uns schon hier auf der Erde und umso mehr in der Ewigkeit. Und was bekommen wir hier auf der Erde? Wir bekommen Frieden im Herzen, unter anderem. Wir bekommen Freude im Gottdienen und wir dürfen unseren Lebenszweck erfüllen. Wir Menschen sind ja geschaffen zur Ehre des Schöpfers. Wenn wir das uns anschauen, da gibt es zwei Stellen zu, wir wollen nur eine davon lesen. Und zwar in 1. Korinther 10. Vers 31. Ob ihr nun esst oder trinkt oder was ihr tut, das tut alles zu Gottes Ehre. In Jesaja 43, Vers 7, da steht das so ähnlich, dass dann der Mensch nur zur Ehre Gottes da ist. Die Menschen suchen oft nach dem Zweck des Lebens. Die meditieren dann in Thailand oder Tibet und versuchen herauszufinden, wofür wir da sind, wofür wir geschaffen sind, warum wir auf der Erde leben. Aber ich glaube, jeder hier, der hier ist, weiß, warum wir leben, warum wir geschaffen sind. Und mit unserer Nachfolge dürfen wir unserem Leben einen Sinn geben und damit wird auch unser Leben ein glückliches Leben. Und in Ewigkeit empfangen wir die Siegeskrone und dazu habe ich gesehen, dass wir morgen noch eine Einheit haben. Deswegen will ich darauf auch gar nicht mehr eingehen. Also lohnt sich jetzt die Nachfolge. Wir haben Kosten betrachtet, zwei Kostenpunkte, die sich uns ergeben und wir haben uns unseren Lohn betrachtet, der uns erwartet. Und ich glaube ja, also ich glaube, die Nachfolge lohnt sich und ich bin mir sicher, dass jeder hier, der Leben aus Gott hat, der in der Nachfolge steht, mir dabei zustimmen kann, denn wir haben Kosten, ja. Wir müssen auf Freuden der Welt verzichten. Wir müssen auf Ansehen, auf Ruhm, Freunde, Familie verzichten. Das ist oft auch nicht leicht, überhaupt nicht leicht. Das, glaube ich, sagt auch keiner, dass es leicht ist. Aber es bleibt nichts unberücksichtigt und nichts bleibt unbelohnt. Ich habe jetzt dieses Jahr mein Studium beendet, dafür bin ich Gott sehr dankbar, beziehungsweise ich beende es jetzt Ende September und damit falle ich aus der privaten Haft, ich Versicherung meiner Eltern raus, das heißt, ich muss mich jetzt um eine neue kümmern. Und wenn man sich das anschaut, hat jede Haftpflichtversicherung so eine Obergrenze, so einen Deckungsumfang, so maximal bis 3 Millionen Euro, bis 10 Millionen Euro, bis 100 Millionen Euro. Aber ich dachte mir, als ich das gelesen habe, so ja, bei Jesus gibt es keine Obergrenze. Jesus sagt nicht so das Hundertfache von den Kosten, die ihr habt, aber maximal so und so viel. Nee, alle Kosten mal 100 sage ich mal so. Er gibt unseren Lohn und wir werden nie sagen können, dass die Nachfolge sich nicht lohnt für mich persönlich, wenn mir die Kosten zu hoch sind, einfach weil der Lohn um ein Vielfaches, Gewaltiges und das Hundertfache höher ist. Und das durfte ich ganz persönlich für mich erfahren und genau das hat mir im persönlichen Glaubenskampf auch geholfen, nämlich zu wissen, es lohnt sich, was ich mache, es lohnt sich auszuhalten, es lohnt sich zu verzichten, es lohnt sich nicht mit dem Strom zu schwimmen. Wenn man das nicht weiß, wenn man das nicht vor Augen hat, dann fragt man sich irgendwann mal so, nee, das ist mir zu viel, das lohnt sich für mich nicht. Aber nein, es wird sich immer lohnen zu kämpfen. Amen.